Dann Working Draft. Oh. Working Draft Revision Nummer 35. Mein Name ist Markus Schlegel, mit dabei sind der Peter.
Moin.
Und der Shep.
Hi.
Und wir haben ein Firefox, unser Firefox soll schöner werden Thema. Ja, für welche Firefox-Version ist eigentlich relativ egal, aber es gibt eben so Mockups, ja, für wie das mal in Zukunft aussehen könnte oder wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Habt ihr da Ahnung, ob das irgendwie große Chancen schon hat oder ob das jetzt nur mal so ein Vorschlag ist?
Das ist erstmal die Planungsphase, soweit ich das sehe.
Okay, also auf jeden Fall ist es ziemlich rumgegangen so. Es ist jetzt eben, sind so ein paar Screenshots von, ja, also einmal auf dem Mac, wie das auf dem Mac dann aussieht, also der Firefox mit seinen UI-Elementen und auf Windows, und da gibt es dann vor allem auf dem Mac so noch eine Fullscreen-Variante, was ja jetzt mit Lion der neueste heiße Scheiß ist und was jetzt jede App nach und nach nachrüstet. Ja, was lässt sich so ablesen? Also ich, was auf jeden Fall erstmal krass auffällt, ist, dass es ähnlich wie Chrome die Tabs in eher Richtung ganz nach oben in die Fensterleiste, in die Titelleiste schon reinklebt. Also es gibt eigentlich keine Titelleiste mehr. Die Zeit ist irgendwie komplett weg, dass man so eine Leiste hat, wo eigentlich nur Firefox und dann der Seitentitel steht. Das hat Chrome so als erstes bisschen abgeschafft, dass sie da Platz gespart haben, indem sie die Titelleiste aufgegeben haben, da die Tabs rein verfrachtet, und jetzt hat das dann, ich glaube, Safari oder sowas hat das auch, und Opera und ja, Firefox. Ich weiß nicht, wie sieht denn der Firefox jetzt? Also ich muss den mal gerade jetzt aufmachen, ob das da auch schon in die Richtung geht. Auf jeden Fall ist eben bei diesem Mockup ganz, ja, da gibt es eigentlich nur eine Tab-Leiste, und links sind eben noch diese Schließen-Buttons, die vom Betriebssystem eher nativ da reingerendert werden. Und drunter gibt es dann noch eine URL-Zeile, und das war's dann schon. Also der Trend, dass dem Inhalt immer mehr Platz eingeräumt wird, ist auch da zeichnet sich ab. Was gut ist, finde ich. Oder habt ihr da andere Meinung? Also man sieht jetzt da auch keine Lesezeichenleiste erstmal.
Ja, also hier in meinem Firefox auf Windows ist es auch so, dass die Tabs schon oben in dieser, ja, ich nenne sie jetzt mal Titelleiste oder obersten Top-Leiste von den Windows-Anwendungen sich ausbreiten.
Ja, okay, also bei meinem Firefox 5 hier ist es noch nicht, also da gibt es immer noch eine normale Titelleiste, und die Tabs sind unter der URL-Leiste, okay. Also nicht wie hier in den Mockups da drüber und bei dir.
Ja.
Auf Windows.
Ja, ich denke mal, es ist halt einfach wirklich, die schrauben halt alle dran, den letzten Pixelplatz noch rauszuquetschen, was möglich ist. Und da, ja, gibt es das halt Iterationen von, wir nehmen wieder eine Leiste weg und rationalisieren irgendwie alles zusammen.
Genau, also Bookmarks sind irgendwie scheinen auch nicht mehr so cool zu sein, weil jetzt sind tatsächlich auf keinem
du hast so diese Sternchenleiste, hast du da.
Die kannst ja, du, also ja, halt, ich meine so eine richtige Bookmark-Leiste. So.
Ja, die brauchst du ja auch nicht mehr. Also ich meine, du machst, ist halt so wie unter Windows, da gab es ja früher immer dieses Programme-Menü, und wenn man dann ein paar Jahre seinen Rechner benutzt hat, dann klappte sich die irgendwie in 6 Stufen aus und man wusste irgendwie gar nicht mehr, wo die Anwendung war. Oder ob das jetzt irgendwie eine Programmgruppe war, wo der Herstellername drin steht oder der Programmname. Und ja, seit Vista hat man dieses Suchfeld, und ich glaube, jeder, der dieses Suchfeld einmal bewusst wahrgenommen hat und der das einmal genutzt hat, der kapiert auch, dass er dieses Programme-Ding nicht mehr braucht. Das heißt also, wenn du irgendwas suchst, tippst es da ein, bupp, Ergebnis drauf und weg. Und ich denke, du brauchst halt die Bookmarks auch nicht mehr.
Also ich benutze hier die Bookmark-Leiste schon ziemlich ausgiebig. Ich habe da halt einfach meine, die ich am öftesten ansurf, die Dinger. Davor hatte ich es, ja. als ich noch nicht mit so Bookmark-Leiste gearbeitet habe, oder beziehungsweise als ich mal kurzzeitig das nicht hatte, da habe ich dann einfach die Tabs offen gelassen. Aber da bin ich jetzt irgendwie auch davon weg.
Ja, Gut, du kannst ja zumindest jetzt in dem Chrome-Browser, ich weiß gar nicht, ob das unter Firefox auch geht, kannst du ja auch bestimmte Seiten als so wie so Anwendungen verankern.
Ja.
Ja, das sieht hier ja auch so aus. Genau, und der Chrome, der macht es ja im Prinzip vor, wie es gut funktioniert. Also da gibt es auch viele Seiten, die ich ansurfe, aber da muss ich nur den ersten Buchstaben eingeben und der merkt einfach, dass ich die so oft ansurfe, dass er mir die als allererstes dann ausgibt. Also, ja. Keine Ahnung, sagen wir mal Zeit.de, wenn da muss ich nur Z eingeben, bupp. Ist als erstes automatisch Zeit drin und dann gebe ich nur Z ein, Enter, und ich weiß blind, dass ich auf Zeit lande.
Also so muss das auch sein, das würde ich heutzutage einfach auch erwarten, das habe ich auch, hast du ja gesagt, Chep, das Suchfeld bei Windows Vista, ich habe ja bei meinem Ubuntu das gleiche, ich drücke einfach eine Tastenkombination und fange dann an zu tippen, bis ich genau weiß, wenn ich jetzt Enter drücke, lande ich da, wo ich hin will, und dann klappt das. Also so Leisten, wo ich dann Sachen anklicken und suchen muss und so, das macht alles den Dinosaurier und das ist auch gut so.
Ja, das, also man braucht es wahrscheinlich noch für halt so Leute, die jetzt nicht so sind wie wir, sondern so normale Menschen.
Mhm. Aber denen muss das bloß erklären.
Ja, ich glaube auch.
Machen die das auch.
Mit dem Suchen.
Ja.
Klar.
Also auch Windows-Nutzer muss ich dauernd sagen, guck mal, nimm doch mal das Suchfeld da.
Ja, genau,
doch mal was ein und dann sagen
die, lernen die's
auch. Ja, und dann kommt, ja, es ist wirklich so einfach, wie es aussieht.
Ja, nee, würde ich gar nicht mal sagen. Also das unter diesen, was wir jetzt hier so als die nicht ganz so nerdigen Leute bezeichnen, das sind ja genau die dafür sorgen, dass einer der Top-Google-Suchbegriffe einfach Facebook ist, weil die mittlerweile die Adressleiste des Browsers überhaupt gar nicht mehr benutzen. Die gehen einfach auf Google und gehen dahin, wo sie hinwollen und klicken das erste Ergebnis an und sie sind da. Das ist ja nichts anderes.
Ja.
Man muss halt nur den Prozess noch ein bisschen vom Interface her etwas streamlinen und dann wird das alles ganz wunderbar werden. Außerdem gibt es doch bestimmt hinterher irgendwelche Erweiterungen, die die Lesezeichenleiste wieder aus dem Grab emporholen. Um die würde ich mir keine Sorgen machen. Ja. Was halt mir echt auffällt, ist, dass sie bei diesem Firefox-Mockup auch diesen Optionsbutton von Chrome halt mehr oder minder 1:1 kopiert haben.
Ja, wobei das sind ja nur sozusagen diese Dinger hier sind jetzt in so einem Meeting entstanden. Und waren so Diskussionsgrundlage nur intern für die Mozilla-Leute.
Nee, ist klar, dass das noch nicht final ist, aber wenn es halt so käme, wäre das halt schon, wäre der schon sehr verchromed, der Firefox.
Ja, der ist aber nicht nur verchromed, der ist ja auch ver IE9. Der hat ja auch dieses Sternchen und der hat auch dieses Zahnrad rechts und das Häuschen hat er nicht rechts, sondern hat der Firefox links und der IE9 rechts. Also man einigt sich irgendwie auf so ein Interface-Standard, stillschweigend anscheinend.
Ja, ist geil.
Ja, die Windows-Version kriegt auch so ein Fullscreen-Ding und zwar nicht diesen Kiosk-Modus, sondern auch so ein, also Kiosk-Modus gibt es ja auch, das ist ja, wenn man F11 drückt und ist ja auch so eine Art Fullscreen-Modus, den es schon gibt unter Windows. In allen Browsern, aber da verschwindet normalerweise dann alles, meistens.
Also es ist so richtig Vollbild, dass man nur den Inhalt sieht.
Genau. Okay. Und hier ist es so, wenn man nach oben geht, dann klappt auch wieder was runter. Aber es gibt wohl dann auch nochmal einen Vollbildmodus, wo man
immer eine Leiste hat. Heißt das Kiosk-Modus?
Genau.
Und warum?
Weil es mal für so Surfstationen konzipiert war, wo du nichts vom Betriebssystem und sonst sehen solltest und da kannst du dann auch einstellen über Richtlinien, dass man aus dem Kiosk-Modus nicht rauskommt und so.
Mhm.
Dass die Leute auch nicht auf andere Seiten surfen, sondern wirklich nur sich in dem Bereich bewegen, wo du das gerne hättest.
Ja, gut, also was sagen wir dazu? Ist auf immer jeden Fall gut. Trend, dass man mehr von dem Inhalt sieht, was ja auch irgendwie so der Web-Applikations Diskutiererei ein bisschen entgegenkommt.
Ja.
Also zumindest denen, die pro Web-Applikation argumentieren, weil da kommen immer mal so Stimmen, also letztens, weiß nicht, vor einer Woche, gab es einen Artikel, dass halt eine Web-App immer zwei Rahmen hat. Einmal das Betriebssystem so an sich mit den ganzen Leisten, die da so sind. Und dann eben noch den Browser mit seinen ganzen Leisten.
Ja.
Und so eine native App, die hat eben eigentlich nur das Betriebssystem. Und wenn das hier jetzt aber immer weniger wird, dann wird das ja auch immer besser und man kann da immer mehr.
Ich frage mich, wann die ersten Mockups dann rauskommen, von wem auch immer, wo die sich irgendein System überlegen, wo man wirklich nur noch eine Leiste für alles hat. Oh, für Adressen also, und Tabs und Knöpfchen.
Ich glaube, das gibt's.
Ja.
Also, ich glaube...
Ja, stimmt, Google wollte irgendwie auch diese Leiste wegblenden, ne? Oder so.
Die Adressleiste. Dass einfach die Adressleiste in eine Reihe fällt mit den Tabs, wenn es nicht zu viele sind. Ich weiß
ja, stimmt, nicht, nee, beim IE9 ist es so.
Genau, ja, sowas.
Ja, aber der hat halt trotzdem noch seine Titelleiste oben drüber, die dann aber leer ist. Die enthält nur den Maximieren, Wiederherstellen, Minimieren und Schließen Knopf. Und sonst ist die ungenutzt. Also die haben das im Prinzip, aber dafür, die nutzen dann wieder oben den Platz nicht.
Also bei hier Ubuntu mit Unity ist das so, dass da die Betriebssystemleiste und die Titelleiste der jeweils laufenden Applikation vereint sind. Da hat man in einer Zeile linke Hand die ganzen Buttons für die Applikation und rechts im Prinzip den Systemtray und was da alles noch so anfällt. Und das ist schon mal eins. Und wenn man so einen breiten Bildschirm hat, wäre dazwischen theoretisch auch noch Platz für die Tabs. Also das könnte man sicherlich hinkriegen. Ist halt eine Frage, wie man das alles miteinander verzahnt. Aber also hier ist es zumindest schon mal so weit, dass ich nur einen einzigen Rahmen habe, nämlich den der Applikation. Und alles, was halt Betriebssystem ist, was ich im Blick haben muss, fällt damit rein.
Ja, das ist gut. Also mehr können wir dazu auch nicht sagen, so richtig, weil wenn es dann mal kommt, dann wissen wir mehr. Aber jetzt sind es halt Mockups. Ne?
Schöne Mockups. Wollen wir haben.
Ja.
Also ich finde von Chrome das noch ein bisschen geschickter, weil da ist eben jeder Tab so ein, da sieht man gleich, dass man das rausziehen kann und also ich finde das einfach geil gemacht bei Chrome, dass man da das Ding rausziehen kann und dann wird das zu einem eigenen Fenster einfach so. Und das würde ich jetzt hier, wenn ich einfach auf dieses Firefox-Ding da gucke, dann würde ich nicht so auf einmal haptisch? Haptisch ist, wenn man es fühlt. Naja, würde ich auf jeden Fall nicht auf Anhieb vermuten, dass man die Dinger rausziehen kann und dass die dann eigene Fenster werden. Und beim Chrome ist das schon irgendwie visuell besser. Aber.
Naja, dafür kannst du beim Firefox leichter sehen, welcher gerade der aktiv ist und welcher nicht.
Das stimmt, ja.
Es gibt, da ist auch ein Link bei den Mockups drin, das ist ein, ich weiß nicht, uns ist schon aufgefallen, dass es gibt auf jeden Fall ein Latest UX Channel von Firefox, von den Firefox Nightlies. Und da, die haben dann wahrscheinlich einfach immer die aktuellste User Interface Version. Wobei ich gerade sehe, ich kann ihn nicht parallel hier zu einem Firefox starten. Aber dann schieße ich meinen aktuellen einfach mal ab. Dann gucke ich mir das mal an.
Ich lade mir gerade runter, aber ich merke, dass das bei mir ziemlich langsam ist alles. Der Chef probiert das jetzt aus und wir machen einfach mal
aber
weiter.
Aber es sieht jetzt nicht so krachermäßig aus. Also ist noch alles noch nicht drin. Also
okay, ja, dann lade ich es mir nicht runter.
Ja, genau. Unspannend. Aber gibt's, also wer da drauf steht, der kann sich diese Channel Builds runterladen. Okay.
Dann haben wir PhoneGap als Thema, was wir schon, glaube ich, schon letzte Woche drin hatten, weil da PhoneGap 1.0 die finale Version veröffentlicht wurde. Ist halt eine 1.0, ne? Und jetzt haben wir diese Woche als Anlass einen Vortrag, beziehungsweise eigentlich nur die Slides dazu, was man von PhoneGap 2.0 erwarten wird. Und eigentlich geht es aber eher so um, dass er, also der hat da irgendwie so...
Moment.
Ja?
Darf ich fragen, was ich von PhoneGap erwarten darf, weil ich habe davon nicht viel Ahnung.
Ja, komm ich gleich. Oder okay. So, ja, dann sage ich jetzt. Also, PhoneGap. Peter, du hast überhaupt keine Ahnung, was das ist, oder?
Ich übertreibe also leicht.
Okay, also ich erkläre es dir mal.
Okay.
Es ist ja gerade so, wo ich gerade auch vorhin war, mobile Apps, Native versus Web Apps. So, das ist so die große Diskussion. Und dann gibt es natürlich die so die Coco Objective-C Nazis, die sagen, ist alles scheiße, man muss das nativ programmieren. Und dann gibt es die Hardcore Web Nazis, die sagen, nee, muss alles im Web sein und du musst da eine Web-App draus machen. Und dann gibt es auch so zwischen so Hybrid-Lösungen. Und das ist eben zum Beispiel PhoneGap ein so ein Teil. Also das ist eigentlich nur ein Browser quasi. Da kann man seine Webinhalte, seine Web-App reinlegen, in JavaScript geschrieben. Und dann kann man diesen Browser in so in eine native App kompilieren lassen und das dann über einen App Store vertreiben. Also es ist dann eigentlich, wenn man es gut anstellt, wenn man das iPhone benutzt, dann kann man dem schon weismachen, dass das, das muss eigentlich kein Idiot sein, muss nur vielleicht jetzt nicht John Gruber sein oder so. Dann erkennt man das auch nicht, dass das eigentlich gar nicht Coco und native Programmierung war, sondern ist halt mit JavaScript gemacht. Fragt man sich warum. Also Vorteil ist halt, dieses PhoneGap, das kann nicht nur nach iPhone das Ganze machen, sondern hat auch noch Android-Unterstützung und wie heißt das, Palm, wie heißt das Ding?
WebOS, ne?
WebOS, genau. Und ich glaube,
ja, also
BlackBerry und
die machen
alles.
Ja,
also
ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ja so einen, wie so einen, diesen WebKit-Renderer, ich weiß nicht,
genau,
wie heißt also der Web-UI oder was, wie heißt das auf?
UI-Web-View oder
so. Also quasi der nicht als Browser erkennbare Renderer nur, den schnappen die sich und den kannst du irgendwie benutzen, so wie du das kennst. Und dann legen die noch Wege zu den, zu all den, ja, Betriebssystem-APIs, die du normalerweise nicht direkt abgreifen könntest. Also, weiß ich nicht, Kamera und was man so halt alles hat.
Auch sowas wie Adressbuch zum Beispiel, was ja sinnvoll ist bei vielen Sachen.
Genau, und die müssen das dann eben im Prinzip, also ich habe mich gefragt, eigentlich könnten die auch so eine Runtime einfach nur ausliefern, aber dann letztendlich verpacken die lieber alles zusammen in ein Paket und deswegen brauchst du dann noch das Xcode am Ende, ne? Oder?
Genau, also ich bin da gerade so ein bisschen am damit rummachen. Man gibt, also eigentlich ist es praktisch gesehen Plugin für Xcode, also die Mac, also die IDE, womit man iPhone-Apps programmiert. Also zumindest halt, jetzt wenn man mal fürs iPhone spricht, bei Android ist nachher Eclipse. Aber jetzt mal fürs iPhone ist es dann eben Xcode, die IDE, da klippt man das rein und wenn man dann ein neues PhoneGap-Ding bauen will, dann kann man da als Auswahl, hat man da eben nicht nur, ich will eine iPhone- oder Mac-App machen und ich will irgendwie ein Terminal-Ding machen, sondern ich kann eben auch sagen, jetzt will ich ein PhoneGap-Projekt starten und dann legt er so einen www-Folder an. Da kann man dann sein Zeug reindingsen, die Index.html davon wird aufgerufen und ansonsten verhält sich dann eben ja wie ein ganz normales, wie wenn man es im Browser aufruft. Die Schnittstellen kann man dann ja mit, wie wenn es eben JavaScript-Schnittstellen wären, einfach mit JavaScript aufrufen. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Accelerometer, kann man ja eigentlich auch schon so direkt, ist auf dem iPhone zumindest unterstützt. Kompass zählt da glaube ich mit rein. Device Orientation API, glaube ich. Geolocation haben wir sowieso. Local Storage haben wir eigentlich auch. Also vieles fällt davon eigentlich auch weg. Das Einzige ist halt sowas wie Kamera oder was ich vorhin gesagt habe, Kalender oder Notifications sind ganz praktisch. Sowas eben. Und ansonsten ist das eigentlich nur eine Browseransicht und dann kann man das sich halt im App Store verteilen. So. Ich mache da gerade mit ein bisschen rum, mit Verbindung mit Sensha Touch. Und da kommt eigentlich ganz ordentliches Zeug bei raus. Frage ist dann nur, wenn man es, also ich mache das gerade nur fürs iPhone und habe da keine Multiplattform-Ambitionen und deshalb ist da eigentlich eher nicht so sinnvoll, weil dann kann man es gleich nativ programmieren, wenn man sowieso in Xcode ist und sowieso nachher ein Binary rausfällt und man das sowieso nur über einen App Store verteilen kann, dann kann man das auch gleich richtig programmieren und dann ist es auch schneller. Weil es ist also das ist tatsächlich so, dass es halt ein bisschen ruckelt und da ist ja irgendwie den Garbage Collector, den spürt man auch. Vielleicht ein bisschen so eine esoterische esoterische Meinung. Weiß nicht, aber ich bilde mir das ein, dass es da deshalb ruckelt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt als Konkurrenzprodukt gibt es da noch Titanium, ein Titanium-Framework von der gleichnamigen Firma, glaube ich. Und das macht ein bisschen was anderes. Also das ist auch so vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Man schreibt da sein HTML, CSS rein, JavaScript, und dann wirft das ein Binary aus. Aber das ist irgendwie dadurch, also deshalb schneller, weil es das JavaScript nicht einfach von so einer UI-Webview rendern lässt, sondern das richtig schon, ich glaube, vor, also wahrscheinlich kompiliert das das in Objective-C, übersetzt das dann das möglichst. Das ist, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil das eine ist halt eine dynamisch typisierte Sprache und das andere ist eine fest typisiert, aber irgendwie machen die das so, also die kompilieren da auf jeden Fall irgendwas vor. Und deshalb ist das angeblich auch schneller. Wisst ihr aber auch nicht mehr, oder?
Nee. Da bin ich überfragt, muss ich sagen.
Ich mache aber eben auch keine mobile Entwicklung.
Ja, Titanium, das ist auch für, also da kann man auch eine Mac-App draus machen zumindest.
Okay.
Weil ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich einfach mal meine Web-App, die ich so am Bauen bin und nicht fertig werde, ob ich das einfach mal in so ein Webview reinmachen soll und dann gucken, ob das über den Mac-App-Store Geld abwirft. So kann man einfach mal machen, habe ich mir gedacht. Und da bin ich auf Titanium gestoßen und das kann das auch. Also das kann auch Web-Desktop-Applikationen. Mhm. Ja, aber ist dann halt die Frage, ob man das dann braucht, wenn es dann sowieso, also ob man das im Browser anguckt oder ob das nativ, das ist dann halt für so.
Aber weißt du, ob das Titanium dann, ist das dann, ich glaube, die sind, du stylst da auch mit CSS, ne? Und all den ganzen Kram, oder wie ist das? Oder sind das dann einfach die nativen UI-Stylings? Ich hatte einen Vortrag vom Bastian Sackermann gesehen, aber leider das schon wieder vergessen, ja, also jetzt.
Es ist halt leider irgendwie bei Titanium bei mir so, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Okay. Ich kann da nur so Hörensagen verbreiten und irgendwie bei Titanium, da sagen sie selber, dass man da nur native UI-Elemente nutzen kann. Aber das heißt erstmal nichts, weil Sencha Touch und jQuery Mobile und JQ Touch, das preisen die auch alle an. Also die werben auch mit nativen UI-Elementen und sind halt auch nur nachgebaut. Und ich weiß nicht, ob das hier auch nur nachgebaut ist oder ob die da irgendwie einen das halt, also quasi APIs zu den nativen, also zu den wirklich nativen Buttons und sowas bieten. Das weiß ich nicht.
Ja, okay.
Sie werben damit auf jeden Fall. Ja, und PhoneGap 1.0 gibt's jetzt und PhoneGap 2.0 gibt's vielleicht irgendwann und wer sich's, also wer kein Objective-C lernen will und aber trotzdem so irgendwie über einen App-Store gehen will, der kann das machen. Da gibt's eigentlich wenig dagegen, also es ist tatsächlich ein bisschen langsamer.
Ja, aber es ist ja manchmal nicht aber, wichtig.
Also ja, es ist schon.
Es schon kommt halt auf die Anwendung drauf an. Wenn du eine hast, die eh schon mit 20 Frames pro Sekunde läuft, dann bringt dir das
ja auch. Ja, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das überhaupt machen soll.
Die Anwendung oder was?
Ja, ja. Also.
Ja. Weiß nicht, aber im Prinzip, du musst ja nicht zwangsläufig alles in Objective-C machen, wenn deine Anwendung eh schnell genug ist. Also
genau, also wenn man Objective-C keine Lust drauf hat, das zu lernen, also ich würde sagen, das kann man, wenn man da iPhone-App machen will, dann kann man das schon lernen, weil das ist eigentlich nicht so schwer. Aber wenn man es nicht will und wenn man weiß, dass man JavaScript gut kann, dann kann man das auch damit machen. Also man kann bestimmt mit Objective-C schlechteres und schlechter perforierendes Zeugs schreiben, als man als guter JavaScript-Programmierer mit so einem PhoneGap-Zeugs da hinkriegt.
Ja.
Aber das ist eigentlich ja überall so. Also man kann mit Scheiße kriegt man immer alles kaputt.
Ja.
So, Peter, hast du es verstanden, was es ist?
Ich habe es verstanden, ja.
Gut. Und was hältst du davon? Nichts wahrscheinlich. Oder hast keine Meinung?
Naja, ich bin ja einer von denen, die du vorhin so etwas despektierlich als Web-Applikations-Nazis bezeichnet hast.
Ja.
Ist halt die Frage, ob man da noch einen extra Browser drum rumbauen muss, speziell für, oder ob das nicht damit auch einfach alles regelbar ist. Letztlich hängt es halt alles am Interface und daran, wie schnell die Browser es hinkriegen, eben durch HTML5 und Konsorten selbst die Implementierung hinzubekommen, dass sie auf die Kamera zugreifen können und so weiter.
Ja, also beim iPhone ist das ja sowieso schon recht gut integriert, so diese Web. Also wenn man nur im Browser das hat, dann kann man da einfach mach mal auf Homescreen und dann sieht das eigentlich genau gleich aus wie dieses Sensor Touch, wie dieses Phone Gap Teil. Da ist dann der Unterschied nur noch, dass man die Geräte-APIs hat.
Und ja, ich denke, das ist der große Vorteil. Also das ist so das Killer-Argument für PhoneGap, dass du Zugriff auf noch mehr Betriebssystem-Schnittstellen hast als... wenn du die brauchst, das ist dann die Grenze quasi, wo du zu PhoneGap oder Titanium wechselst, sinnvollerweise, denke ich. Ja, finde ich gut. Ich persönlich, mir geht nur total auf den Sack, dass man... so ein Mac braucht, um das dann den letzten Schritt dann zu tun. Das finde ich irgendwie nervig.
Ja, das braucht man tatsächlich, ja.
Ja, gut, der Peter hat ja ein MacBook Air, aber ich halt nicht.
Ja, ist halt... ja, sollen wir weiter?
Ja, machen wir.
Wir haben noch ein gutes, eine frohe Botschaft.
Wir haben immer nur gute Themen.
Ja, gute Themen, aber manchmal sind sie nicht so toll. Okay, PhoneGap war jetzt, kann man schon als toll bezeichnen, aber jetzt haben wir was richtig Tolles, und zwar kann man endlich mal langsam, soll das implementiert werden, nee, Chrome Now Support sogar, ein Download-Attribut für A, also Link-Tags. Man kann daher das da in das Download-Attribut dann ich glaube, das ist dann der Dateiname. Kann das sein? Ja.
Genau, das ist oder? Der Dateiname, unter dem diese Datei dann oder die der Browser vorschlagen soll beim Speichern-Dialog, wie die Datei heißen soll. Dass die halt nicht image.php Fragezeichen beziehungsweise dann image.php heißt, wenn die halt dynamisch generiert werden oder so.
Ja, oder irgendwie untitled oder sowas ganz komisch.
Oder untitled.
Jeder Browser irgendwie anders.
Ja.
Ja, genau, also sinnvoll ist das dann, also wenn man das in als Markup dann schreibt, kann man das auch machen, aber wirklich sinnvoll wird's, ja, wie du sagst, wenn man irgendwie dynamisch irgendwas generiert, am besten noch mit JavaScript so eine Data-URI rausmacht und die dann und das Bild dann irgendwie
ja, wobei ja. Bei Data-URI, da hast du ja wieder keinen Download in dem Sinne, oder?
Ja, doch, du kannst
das ja. Doch, das, ja. Da kann ich aus Erfahrung sprechen.
Achso, du in das href kannst du auch eine Data-URI reinpacken, dann, wenn du willst.
Ganz genau, das Problem ist halt eben, dann hast du keinen Dateinamen. Ja. Und in den meisten Fällen, was das größere Problem ist, ist halt keine vernünftige Dateierweiterung.
Ja.
Was ich halt immer ganz gerne mache, wenn ich meine HTML5-Schulung mache für die File-API, ist so mein Jetzt-basteln-wir-mal-was-Ding immer, ich habe das auch mal getwittert, so ein ZIP-Programm im Browser. Datei mit Drag-and-Drop reinziehen, der macht eine ZIP-Datei drauf und dann können wir die runterladen. Mhm. Und das geht eben wirklich, indem man eine Data-URI oben ins Adressfeld reinschreibt. Problem dabei ist eben, dass, wie Markus schon sagte, da kommen die originellsten Dateinamen raus, aber nichts, was irgendwie einfach .zip hieße, was ja eigentlich ganz sinnvoll wäre.
Aber wann würde man auf eine Data-URI überhaupt, wann würde man die in einen href einen Download reinpacken?
Wenn man eben genau das Ding hier nicht hat. Das Download-Attribut. Oder meinst du jetzt, wenn man das Download-Attribut mit Data-URIs verwenden würde?
Ja, aber ich würde nie einen Link direkt schon mit einem Data-URI versehen, weil dann habe ich ja Nutzlast, die ich zum Client schicke, nur für den Fall, dass er downloadet. Also...
Das wäre schon, wenn das irgendwie um clientseitig generierte Daten geht.
Ah ja, okay.
Sonst macht ja
keine, okay, stimmt. Keinen Spaß. Nee, okay, ja? Das macht total Sinn, ja.
Also mal mein Beispiel ist hier wieder meine. Das ist eigentlich ziemlich geil, ich darf die nie fertig kriegen, hier mein, was ich gerade baue. Da kann ich immer erzählen davon.
Das ist so cool.
Also mein Texteditor quasi. Da schreibe ich Text rein und ich speichere das nur lokal und dann will ich aber will ich das auch runterladbar machen. Und dafür wäre das dann auch, ich kann einfach aus dem Text eine Data-URI zu machen, das ist ja das Einfachste überhaupt. Da muss man einfach nur davor irgendwie dieses Base64 bla schreiben und dahinter noch irgendwie ein Semikolon oder so. Und dann, also ich habe das bis jetzt mal so gemacht, dass ich da, wie heißt das, Downloadify, muss ich verlinken bei GitHub. Das macht mit Flash sowas Ähnliches. Man kann da was angeben und einen Dateinamen auch angeben und noch irgendwie was. Und dann tut er da richtig einen, also der downloadet das dann nicht nur als der Dateiname, sondern der bietet einen Speicherndialog richtig an. Also so wie wenn man in irgendwie Word was, also Word Steuerung S drückt, dann kommt da ein ähnlicher Dialog hoch und ist halt leider über Flash, was jetzt ein bisschen blöd ist, aber funktioniert. Mhm. Und funktioniert auch ganz gut eigentlich.
Ja, aber wir haben HTML5, um Flash zu killen. Also das kann ja keine Lösung sein.
Ja, doch, es ist eine Lösung jetzt eigentlich, also weil es funktioniert.
Aber das hat ja keinen direkten Zusammenhang mit dem Download-Attribut jetzt, oder?
Nee, das ist nur, also das Download-Attribut, das geht dann auch, ist halt ein anderer Weg, wie es auf die eigene Festplatte kommt. Mhm. Ob man jetzt irgendwie über einen Speicherndialog ist halt...
Das muss ja schon User ausgelöster Klick sein im Prinzip.
Ja. Oder, ja.
Ja. Ja, aber ich glaube, ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt so krachermäßig finde, und irgendwie beim kurzen drüber nachdenken fand ich es irgendwie nett, aber nicht so ganz weltbewegend. Aber was der Peter sagt, ist auch irgendwie richtig. Man generiert ja immer mehr Dateien von A bis Z in Zukunft im Browser selbst, und die liegen ja dann wirklich nur als Daten vor, und da macht schon Download-Attribut dann echt Sinn.
Ja, man muss auch damit schauen, was da noch so alles mit dranhängt. Also das ist jetzt für dieses kleinseitige Dateigenerieren jetzt bei diesem simplen ZIP-Algorithmus eine Anwendungsmöglichkeit, und andererseits ist es natürlich noch so, dass es gibt ja ein komplett neues URL-Schema, was da vorgeschlagen wird, nämlich Blobs, mit denen man alle möglichen Sachen machen kann, wie zum Beispiel Inline-Webworkers und lauter verrückte Sachen, was alles, glaube ich, im Moment noch extrem experimentell ist und, glaube ich, noch so ziemlich nirgendwo zuverlässig funktioniert. Aber da schließt sich halt eben ein ganzer Rattenschwanz an Sachen an, die man dann eben machen kann mit Dateien. Und das ist ja eigentlich das, was der Browser heutzutage noch am allerschlechtesten kann. Eben mit irgendwelchen Dateien wirklich was machen. Und da wird hier schon ein ziemlich großes Loch gefüllt.
Jupp. Und also Chrome Supports Now steht da ja mal. Oder Chrome Now Supports, blablabla. Und das kann aber nur der Chrome, oder hat das euer Firefox auch schon in Firefox 6 oder was weiß ich?
Ich nehme an, das wird jetzt nur im Chrome gehen, weil es ja auch überhaupt jetzt mal frisch aufgeschlagen ist. Das heißt ja meistens, dass einer das jetzt mal vorschlägt und in den Raum wirft und das wahrscheinlich implementiert hat im Browser.
Okay, ja, hier steht only the current Chrome 14 supports this. Ja. Ja.
Also auch noch nicht mal der aktuelle, den nicht der Stable Build, sondern der.
Ja, ja.
Beta.
Okay, aber ist gut, weil kommt und ist wahrscheinlich auch nicht so, so schwer zu implementieren, jetzt schätze ich mal. Mhm. So. Und dann lasse ich euch mal die Bühne, weil nämlich jetzt was kommt, das habe ich jetzt nicht so durchgelesen. Da kann ich eigentlich nur dumme Fragen stellen.
Ja, ist doch
Connecting super. Web Apps with Web Intents. Also Web Intents ist das Stichwort. Was sind das? Ich glaube, der Shep, der kennt sich da aus.
Ja, und zwar Web Intents ist, du sagst halt, du willst eine bestimmte Aktion ausführen, und dann kann sich eine Anwendung dafür registrieren. Du kannst den Staffelstab dann an eine andere, ich glaube, Web-Anwendung übergeben, die das dann weiterverarbeitet. Inspiriert ist das vom Android-Betriebssystem unter anderem, wo du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du eine Adresse anklickst oder so, dann wird da auch ein Intent gestartet, eine Adresse anzuzeigen und dann fragt dich dein Android-Telefon, okay, ich habe jetzt hier verschiedene Anwendungen, die das übernehmen können und möchtest du es mit Maps öffnen oder mit dem DB Navigator oder was auch immer. Und ja, das soll es eben jetzt auch für Webseiten geben. So habe ich das verstanden. Oder Peter?
So in etwa. Also ja, zur Verzahnung dient es halt. Weißt du, wie da der Stand ist?
Ich nehme, also da steht jetzt nicht, wie der Stand ist, aber ich vermute mal, dass das auch eher so ein Beta- oder Canary-Ding ist von Google Chrome. Also drüber gelesen habe ich im Chromium-Blog und das heißt dementsprechend, dass es wahrscheinlich auch noch alles ziemlich frisch und neu ist. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass Mozilla da mit dran rumwerkeln möchte. Also dass das auf jeden Fall, dass da schon zwei am Start sind.
Ich muss nochmal kurz zur Funktionsweise. Also es gibt ja eigentlich zwei Komponenten. Einmal kann ich entweder eine Website sein, die sagt, ich kann sowas hier interpretieren oder ich kann damit was anfangen mit so einem Datentyp und mit solchen Daten. Und es gibt die Seite, die sagt, ich brauche jemanden, der damit jetzt was macht. Oder?
Genau.
Also so ist zumindest bei Android, dass ich halt...
beziehungsweise... Du kannst, also was auf jeden Fall geht, ist, also die haben jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel auch mit einer Desktop-Anwendung. Du kannst dann sagen in deiner Web-Anwendung, ich möchte jetzt das Bild irgendwie extern, in einem externen Ding geöffnet haben und wenn das da gespeichert wird, dann kommt das zu mir zurück. Und du könntest dann sagen, in deinem CMS-System, User, möchtest du dieses Bild nochmal nachbearbeiten und dann machst du einen Link oder sowas und dann wird eine Intent ausgelöst, die sagt, ich brauche jetzt ein Programm, das Bildbearbeitung macht und dann melden sich da halt welche.
Genau, also wie melden die sich dann? Also wer meldet sich und warum melden die sich? Die müssen sich ja irgendwann mal registriert haben oder blätter das ganze Internet los dann, ey, ich will.
Nee, die müssen sich schon registriert haben.
Also wenn ich die ansurf, registrieren die sich gleich oder wenn ich die öfter ansurf oder wenn ich die als Bookmark habe oder irgendwie, was ist da das Kriterium?
Mal grad gucken.
Also er schränkt sich jetzt auch auf lokal installierte Apps, weil da gibt es ja auch sowas für Bildbearbeitung und ich meine, wenn die dann auch mit dem Webzeug verzahnt sind, können die sich ja auch anbieten.
Also das tun die auf jeden Fall. Aber der Gag ist halt, dass das nicht eine Einbahnstraße ist auch, sondern dass die Daten von da aus auch wieder zurückkommen. Das heißt also, die werden dann, die Dateien werden dann nicht übergeben und hat die Webanwendung den Faden verloren, sondern die kriegt dann die Daten wieder zurück, sobald die gespeichert werden und kann die dann eben wieder abspeichern, wenn sie möchte. Die haben hier so eine Batterie von APIs dafür, die an dem Window-Element dranhängen und ist jetzt ein bisschen zu viel, als dass ich das jetzt mal eben wiedergeben kann, aber so der Grundgedanke, dass man diese Intents hat, finde ich ganz gut, einfach weil man dann nicht unbedingt das Rad selbst neu erfinden muss, sondern man kann sagen, ich brauche jetzt eine Bildbearbeitung und dann kann eben die nächstbeste, die der User vielleicht auch gut findet, einspringen und den Job erledigen und man selber muss dann nichts derartiges bauen.
Also ich vermute jetzt mal, dass das so halt läuft, dass wenn man auf eine Website kommt, die sagt, ich kann das und das handeln, dann wird das erstmal vorgemerkt und wahrscheinlich, wenn man dann vor die Wahl gestellt wird, was man benutzt, dann geht das auch irgendwie nach Kriterien wie so oft war der schon da und das hat generell mal so einen Ruf und sowas. Also ja, Google ist da ja irgendwie gut in sowas abzuschätzen, was der User wirklich will.
Mhm.
Ist das bei den Chromebooks, also bei den Chrome OS, da war ja irgendwie auch sowas in der Ankündigung, dass man da ist das das Gleiche, dass man da, also da hat man ja nicht wirklich so ein Filesystem, sondern da ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendwie war das mit sowas, so, sowas Ähnlichem. Steht das da irgendwie drin, dass das von dem Chrome OS irgendwie...
Bei Android ist es genauso.
Ja, bei Android ist es mit den Apps, also mit den nativen Apps so.
Genau.
Oder?
Ja. Genau.
Bei Chrome OS? Da müsste es ja eigentlich das Gleiche sein, aber wenn das jetzt erst in Chromium funktioniert, dann ist das eigentlich, die Chromebooks gibt es ja schon, oder?
Ja klar, die gibt's schon. Nur einer von uns müsste sich endlich mal opfern und so ein Ding auch kaufen.
Und das dann gibt's die zu kaufen. Also ich kaufe mir keins, weil die sind zu hässlich. Ich bin fein raus und tja.
Ich habe ein frisches MacBook Air, ich kann mir auch keins kaufen.
Stimmt, Chef.
Was, wie, wo, was soll ich kaufen?
Du kaufst dir ein Chromebook.
Ich kaufe mir ein Chromebook. Ich hatte letztens eine Anleitung gelesen, wie man, glaube ich, Chrome OS auf einem Mac installieren kann.
Ja, kann der Peter machen mit seinem MacBook Air.
Ja, gibt's nicht irgendeinen Emulator für Chrome OS? Also ich habe noch mal ein bisschen gelesen, also es läuft auf jeden Fall, also es schließt sowohl Desktop-Anwendungen wie auch Web-Anwendungen ein. Die müssen ein entsprechendes Interface haben und dann melden die sich beim Browser an und sagen die, ich bin eine Web-Anwendung, die kann, wenn du möchtest, in Zukunft Bilder bearbeiten, und dann, wenn du deine andere Anwendung hast, die per Intent dann signalisiert, ich brauche jetzt dringend irgendeine Bildbearbeitung, dann präsentiert dein Browser dir sowohl deine Desktop-Anwendung wie auch die Web-Services, die sich dafür registriert haben. Und du kannst dann aussuchen, welche Web-Anwendung oder Desktop-Anwendung du zum Bildbearbeiten nutzt. Und der Browser, der sorgt dann eben auch dafür, dass sobald diese Aktion beendet ist, beziehungsweise wenn du dir einen Web-Service aussuchst, dann sorgt das dafür, dass ein Callback zurück an deine Seite geht mit den veränderten Daten, die kannst du dann weiterverarbeiten.
Ja, also grundsätzlich ist ja so eine Schnittstelle schon mal, wenn man das hat, schon mal ziemlich praktisch. Aber jetzt reden wir dauernd von Bildbearbeitung. Das ist jetzt nicht so Fame zurzeit im Web. Gibt es vielleicht noch was anderes ein, mit was man da rumhantieren kann? Außer mit Bildern?
Weiß ich nicht.
Meine, Text bearbeiten kann man überall. Also das kriegt man ja wohl noch.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel
Videos schneiden, Kalenderinfos abrufen.
Genau. Word-Dokumente halt bearbeiten, da kannst du dann auch überlegen, ob du da Google Docs für nimmst oder Office 365 oder eine lokal installierte Office-Anwendung. Ist doch.
Ja, stimmt.
Also es ist halt, ich denke, ja, also fürs Chrome OS ist es super wichtig, dass es sowas gibt, dass Anwendungen miteinander verzahnt sind.
Und zwar ja, wobei ich jetzt eigentlich so beim Otto Normal Mensch das irgendwie gar nicht so sehe, dass die das so brauchen.
Weil aber der so klassische Weg wäre ja nur, du müsstest das Bild erstmal, also entweder du brauchst irgendeine andere Schnittstelle, wie auch immer die aussieht, gibt es halt diverse. Ja, so REST, ja. XML, JSON, hier und da, Webworkers. Nee, Quatsch, Websockets. Aber es gibt halt nicht so ein offizielles Dateihandling-Interface. Datei hin und her reich Interface, was der User auch so irgendwie mitbekommt. Und wenn du gar keine Festplatte vielleicht irgendwann mehr hast, ist das doch cool.
Na, Festplatte hoffentlich schon noch, aber keine große mehr.
Ja.
Also, ein bisschen offline arbeiten ist schon manchmal ganz geil, so im Zug oder so, ne?
Ja.
Hatten wir ja schon mal das Thema.
Nee, ich wollte gerade sagen, offline arbeiten mit Web-Apps ist doch kein Problem, das haben wir doch alle gelöst, oder?
Ja, deshalb meine ich ja, eine Festplatte sollte schon noch dabei sein.
Ja, eine, die groß genug ist für den Application Cache.
Ja.
Wenn nicht.
Genau. Dann haben wir noch einen riesen Berg an keine Schaunotizen. Und völlig unkoordiniert verlesen wir die jetzt kreuz und quer. Und beginnen tut mal jemand, der sich mit dem Thema hier auskennt oder halt zumindest das mal reingeschrieben hat, weil das war ich nicht.
Ja. Wir haben zwei so Artikel, Dokumente oder wie auch immer. Das eine ist der Viewport in Media Queries Complete Idiot's Guide. Da wird nochmal alles aufbereitet und zusammengefasst, was es so zu wissen gibt, um die Viewport-Eigenschaft und ja, Media Queries und deren Zusammenspiel. Weil das ja auch sowas ist, was man, selbst wenn man es kapiert hat, so nach einer Woche wieder vergessen hat. Und da ist es ja immer gut, wenn man nochmal was zum Nachschlagen hat. Das andere ist ein Artikel, der sich die zwei CSS3-Animationstechniken nochmal vornimmt. Das sind einmal Transitions und einmal die Animations und auch im Prinzip ein Kompendium dessen ist, was, wie man die bedient, was man damit machen kann und so. Keyframes setzen, Easings, welche Eigenschaften kann man dafür nutzen, etc. pp. Also das sind diese zwei Artikel. Das andere, was ich noch gefunden hatte, ist Easy UI. Das ist ein Aufsatz für jQuery, der das Bauen oder das sehr, sehr einfache Bauen von Interface-Elementen möglich macht, so wie man es aus XJS und Dojo kennt. Nur, dass man eben nicht eines dieser zwei Frameworks noch mit in seine eigene Seite reinstöpseln muss, beziehungsweise sein jQuery dafür aufgeben muss. Und es ist auch deutlich mehr, als jQuery UI kann. Also im Prinzip kann man die ganze Batterie an Widgets aus Dojo oder XJS mit jQuery dann erzeugen oder mit diesem jQuery-Aufsatz. Dann gibt es noch einen Service, der heißt Responsive Images oder nicht ein Service, sondern eine kleine Library. Und die möchte gerne eben das Problem lösen, dass man kleinere Bilder an mobile Geräte ausliefert. Und zwar wollen die das lösen in einer Art und Weise, die unabhängig von irgendeinem Content-Management-System läuft. Und das Einzige, was man braucht, ist PHP und ein Apache und Mod Rewrite und die GDLib. Also hat eigentlich jeder. Und dann konfiguriert man das und dann werden automatisch alle Anfragen nach Bildern umgeleitet auf deren Skript und in einem Cookie wird eben hinterlegt, um was für ein Gerät es sich handelt und das kriegt dann eben die entsprechenden Bilder. Hat natürlich hier und da einen kleinen Nachteil, wenn man wieder kein CDN nutzen kann und ja, aber für die normale Seite ist das eine ganz coole Sache. Also kann man sich angucken.
Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Der Pulse-Selektor ist im Prinzip nur eine einzige JavaScript-Funktion, aber die macht was ganz Spannendes. Die produziert nämlich aus CSS-Selektoren HTML-Elemente. Normalerweise würde man ja, wenn man das DOM manipuliert, sich ewig einen Wolf tippen mit Document Create Element so und so und dann von Hand Attribute zuweisen und was nicht alles. Und hier schreibt man einfach in diese Funktion nur rein, wo ein Element rein soll und was der CSS-Selektor ist, der dem entspricht. Und daraus fällt hinten ein komplettes HTML-Element, dass man dann direkt an der richtigen Stelle eingefügt hat. Ist sowas wie Zencoding, nur halt eben in JavaScript drin. Und dann gibt es ein interaktives JavaScript-Tutorial, das nicht ranzig ist, was man ja heutzutage immer noch dabei sagen muss. Und was auch
It doesn't suck.
Genau, ist es nicht.
Das ist so ein Werbespruch.
Genau, so ist es auch. Und es ist halt auch nicht für einen komplett Totalanfänger, sondern sagen wir mal, jeder, der so meint, so grob die Idee von JavaScript zu haben, aber noch nicht so ganz hinter die Feinheiten gestiegen ist, der ist, glaube ich, da ziemlich gut aufgehoben.
Also es, so wie ich das sehe, ist das hier ein Ding eigentlich nur. Also es heißt zwar Nathan's JS Lessons mit Plural, aber bis jetzt geht es nur um also die einzige Lesson, die jetzt bis jetzt drin ist, ist ein Closure-Übersicht. Funktioniert so, dass man 12 Teile hat und man kann dann immer sich da am Anfang so ein Dings durchlesen, wie es funktioniert, und dann kriegt man unten eine Aufgabe gestellt, darf dann da selber was reintippen und das Ganze evaluieren lassen, und wenn man es geschafft hat, dann kann man kommen auch weiter, ein Ding. Und ich habe das letzte nicht geschafft. Also es geht eben um Closures und was ein Closure ist und wie man es benutzt und so. Da aber das S, das Plural-S noch drin steckt, würde ich sagen, da kommt noch mehr. So. Und dann haben wir noch ein net.tuts+.com, was ein bisschen ein komischer Name ist, aber wo es ganz coole Sachen gibt immer. Und vor allem ausführliche Artikel über diverse Frameworks, wie jetzt zum Beispiel.
Ja, ist ja übrigens auch net.tuts einfach nur.
Net.
Oder net.tuts
plus. Ja, aber die URL heißt net.tuts+.com.
Das stimmt.
Und net.tuts plus, da ist immer noch ein Plus. Egal, auf jeden Fall geht es um Jasmin oder wie auch immer. Ein JavaScript-Test, also Unit-Test und überhaupt mal alles testen Teil. Da kenne ich mich jetzt leider nicht so gut aus, also als Frickler und da so reingerutschter, habe ich nicht irgendwie schon groß eine Ausbildung genossen, wie man jetzt professionell Software schreibt und dass man da alles erstmal testet und das Ganze so sich so Tests schreibt und alles. Das wird dann wahrscheinlich, wenn ich Informatik studiere, wird mir das auch noch blühen. Das ist jetzt wahrscheinlich in JavaScript, so wie ich das mitbekommen habe, auch nicht so fame gewesen bis jetzt. Oder ja, und jetzt gibt es da wenigstens mal so ein Framework, womit man das komfortabel machen kann. Gibt dann eben so Anweisungen wie describe und dann den Testname, und dann kann man das so wie in englischer Sprache ein bisschen geschrieben lesen mit so, was diese Funktion erfüllen soll und wenn sie es nicht erfüllt und ja, genau sowas. Also expect bla 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 to be bla bla bla. So ungefähr. Und wenn es eben funktioniert, dann ist toll, dann hat der Test funktioniert und man kann sich relativ sicher sein, dass da, oder man kann sich zumindest, nee. Naja, egal, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Bug wahrscheinlich. So.
Ja, ja, nur keine mit Unit-Testing muss, oder mit Testing muss ich mich auch mal beschäftigen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so groß Spaß macht eigentlich. Also ich kann mir nicht
vorstellen. Spaß macht's nicht, aber es ist halt cool, wenn man die Dinger hat. Und dann, bevor man deployt, kann man dann, oder bevor man irgendwas released, kann man einfach mal den Testlauf machen. Und wenn überall grüne Häkchen sind, gut. Ist halt besser und also professionell und sinnvoll und überhaupt.
Ja, genau. Also man hat auf jeden Fall mehr Street Cred.
Ja, und das ist ja super wichtig.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Fast so wichtig wie das Aussehen des MacBooks, des Laptops, mit dem man arbeitet.
Und das Aussehen von einem selbst.
Ja, genau. Und das Geld, das man hat.
Okay.
Ja, das war's dann. Also wir haben mehr Schaunotizen als eigentliche Themen. Haben eigentlich auch gedacht, dass wir bei der Themenfülle deutlich mehr Zeit brauchen, aber wir sind jetzt doch noch im Rahmen geblieben. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Ja. Ein bisschen Feedback haben wir letztes Mal bekommen zu den Schwerpunktsendungen, ne? Allerdings so ausgeglichen. Die einen sagen ja, Schwerpunktsendung gut, die anderen sagen ja, Schwerpunktsendung gut, aber nicht anstatt normaler Sendung. Bin ich persönlich auch eher für. Muss man mal gucken.
Ja, aber zeitlich ist das halt schon auch noch ein Mehraufwand. Ja, weil so eine Sendung kosten auch mehr Zeit wahrscheinlich dann.
Das stimmt. Aber vielleicht sind wir da ja auch nicht immer alle involviert, weil wir kennen uns ja auch nicht überall aus und dann haben wir vielleicht Experten. Und einer meinte live irgendwie, nee, was war da?
Ein Wiki. Irgendjemand hat mir vorgeschlagen, wir machen einfach einen Wiki
auf. Wiki wäre auch wichtig, weil ich finde unsere eigenen Links auch kaum mehr wieder, so ungefähr. Und noch jemand meinte irgendwas mit Live-Sendung oder so, Fragen reinstellen, ich weiß nicht mehr. Ist aber auch eine coole Idee an sich. Probieren wir noch. Scheitert derzeit noch am Setup.
Ja.
Genau, falls einer von euch zufälligerweise Erfahrung haben sollte.
Wie man einen Live-Audio-Stream aus Skype rausjagen kann.
Mit null finanziellen und materiellem Einsatz.
Außer halt ein bisschen Software kaufen.
Ja, wenn es geht auch ohne.
Bei uns melden.
Ja, genau, das wäre super.
Wenn es geht auch ohne, das ist klar. Ja, und dann tschüss und viel Spaß und
bis nächste Woche.
In einer Woche. Das seid ihr ja noch alle da, ne? Nächste Woche.
Ich schon.
Aber selbstverständlich.
Okay. Aber dann danach, glaube ich, ist der Peter weg.
Ja.
Ja.
Ich komme wieder.
Keine Frage. Gut, dann tschüss.
Ciao.
Tschüss.